3, 2, 1. Welcome to Spielekeller.
Herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 150.2, bin ich geneigt zu sagen. Da wir jetzt hier, ich glaube, eine halbe Stunde fast das Vorgespräch durchgeballert haben. Ja, wir haben es leider nicht aufgenommen, aber es war trotzdem schön. Hi Dennis.
Moin. Ja, schön, dass wir uns mal wiedersehen nach so langer Zeit. Ist okay, wir nehmen einfach Alex direkt mit rein.
Ja, klar. Die
volle Kanne. Alex Steiner heute bei uns. Mann, schön, Hello. Dass du heute da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Pass auf, lass uns gleich nochmal zum Vorgespräch ganz kurz kommen. Ja, Alex, kannst du aber mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du so im Thema Gaming so machst?
Ja klar, also ich bin Alexander Steiner, kurz Alex, also die meisten nennen mich Alex. Ich bin Communications und Community Engagement Manager für Ubisoft mit Focus Esports, also Global Communications und Community Esports Manager. Hab den Job seit September, daher muss ich mich noch so ein bisschen an den Titel gewöhnen. Und ich bin bei uns im Global Team hauptsächlich dafür zuständig, dass wir halt sozusagen unseren Presseauftritt planen bei unseren Esports-Titeln, unsere Community-Aktivitäten planen rund um unsere Esports-Events, und alles, was dazugehört. Ich glaube, da werde ich jetzt im Laufe der Aufzeichnung noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Nice. Hoffentlich.
Definitiv. Ich hoffe, es ist auch eine kleine Anekdote zu Alex. Wir haben es zwar nie geschafft, aber ich würde gerne mit ihm mal zusammen im Wasser planschen. Denn der Mann geht auch gerne tauchen.
Yes.
Und es gab mal so eine wilde Idee, dass man mal mit einer Truppe von Menschen, die gerne tauchen gehen, zusammen tauchen geht. Haben wir aber noch nicht geschafft. Würde ich einfach noch mal in den Raum werfen, wenn es Menschen gibt, die das gerne tun wollen. Irgendwann sehe ich so eine Businessgruppe an Tauchern und Taucherinnen, die dann
der
zusammen...
Dive Circle.
Ja, genau, der Dive Circle. Oh ja. Und,
unter Wasser.
Nicht so weit weg ist immer Ägypten. Wasser ist schön, immer schön warm, immer schön klar, genügend zu sehen. Und Kosten-Nutzen-Faktor ist immer relativ hoch. Also der Aufruf an die Szene, let's fucking go. So.
Okay.
Vorgespräch war wild.
Sollen wir Dennis nochmal richtig triggern?
Nein. Also grundsätzlich, wir haben Alex jetzt fast 30 Minuten einfach zugeballert mit einer Konversation zwischen Chris und mir, was so generell Weiterentwicklung von Personal angeht und wie der Status quo einfach momentan aussieht. Würde ich sagen.
Ja. Ich muss sagen, Punkt. Ich fand es super spannend. Ich bin einfach nur reingekommen und dachte, okay, das höre ich mir mal an.
Aber Chris, weißt du, was ich geil finde? Wir reden jetzt schon in diesem Business-Podcast in verschiedensten Formaten seit 4 Jahren plus. Und wir können uns treffen. Wir haben uns vor 1-2 Tagen noch, wann war das? Freitag oder so hatten wir noch Podcast. Und wir können uns immer noch treffen nach über 4 Jahren und Thema brennt. Also wir haben immer noch Business-Themen, ja, wo wir einfach da eine halbe Stunde durchballern. Herrlich. Und wir könnten locker noch eine Stunde weiter darüber reden.
Ja, du kamst ja auch tatsächlich gut aufgeladen in das Vorgespräch. Das ist ja eigentlich meine Aufgabe.
Verdammt, das habe ich verpasst.
Nee, das ist eigentlich so mein Job, weißt du, dass dann einer so, ich sag mal, grantig in Anführungsstrichen ist. Aber da hat ja Dennis heute mir immer, da kam der hier rein, dachte mir, das war den Rang abgelaufen. Aber wie?
Was waren deine Worte?
In Rekordzeit, mein Freund, hast du, was war das, was war auf dem Teller?
Ich habe einen ganzen Teller mit dem Steak und Pommes gegessen.
Ja, aber in
47
Minuten.
Sekunden. Ja, ungefähr.
Ja,
ja. Ja, das stimmt.
Während du gesprochen hast.
Ja, auch das ist tatsächlich wahr, ja. Ach, schön. Ja, gut. Aber gute Stimmung ist schon mal da, das freut mich. Denn wir wollen ja heute hier für alle, die zuhören und für uns drei ja auch noch einen netten Abend haben. Es ist nämlich heute, um es offiziell nochmal zu sagen, der 18.12., 19.57 Uhr. Kurz vor Weihnachten. Offiziell geht die Folge raus, aber...
irgendwann im Januar.
Genau, deswegen nicht wundern, wenn wir vielleicht doch mal im falschen Zeitraum sind.
Und ich habe schon rausgehört, ihr kennt euch, wir Alex kennen uns noch nicht, aber deine Kollegin aus Frankreich, die Eddie, meinte halt so, du machst hier irgendwie so einen Podcast, was ist Deutsch, so, du musst mal mit dem Alex reden.
Ach nice, okay, jetzt verstehe ich. Cool, liebe also Grüße an Eddie auf jeden Fall.
Da kam so ursprünglich mein Impuls her, dass wir auf dich zugehen und dann sagte Dennis, ja, wir kennen uns ja auch und dann war das halt so, genau, so. Das ist so eine Connection, aber wir kennen uns noch nicht. Das heißt, wir lernen uns heute kennen und ich freue mich drauf. Ich habe sehr viel Gutes von dir gehört.
Ach, danke.
Um den Druck so ein bisschen zu erhöhen. Und nachdem ich dich ja dann gestalkt habe ich ja gesehen, dass sich deine Rolle verändert hat.
Ja.
Und jetzt bist du hier.
Jetzt bin ich hier. Echt verrückt.
Kratz nochmal an der Stelle.
Vielen Dank.
Denn auch in meiner Welt, also wir haben jetzt über Personal und so gesprochen, du bist für mich, wir kennen uns ja ganz okay, aber auch jetzt nicht super gut, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, du bist jemand, der sehr umtriebig ist und sehr hinterher ist und für sich persönlich und für sein Unternehmen echt viel gibt war so meine Wahrnehmung. Und dann auch nicht ohne Grund wahrscheinlich aufsteigt. Auch in einem Markt, Dank. Der ja nicht so einfach ist, ehrlicherweise. Ne? Auch bei euch gab es ja teilweise Umstrukturierungen und alles, was dazugehört.
Viel passiert in der letzten Zeit.
Und in der Zeit dann aufzusteigen, ist ja jetzt auch kein Selbstverständnis, würde ich jetzt mal von außen betrachtet so sehen.
Nicht ganz, nee. Es ist, ich glaube, irgendwo immer auch sehr viel Glück, sehr viel zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Ich bin ja jetzt seit 8 Jahren mittlerweile in der Company. Ich habe meine Ausbildung da gemacht und bin seitdem halt da. Es ist nicht mein erster Job per se, aber mein erster wirklich langer Beruf. Und ich denke, dass halt auch sehr viel damit zusammenhängt, dass ich auch so ein bisschen wieder in die Richtung von unserem Vorgespräch, dass meine persönlichen Werte sind halt, dass man sehr engagiert halt auch einfach ist in dem Beruf, in dem, was man macht und dass man halt immer versucht, egal wie oder beziehungsweise wie das Umfeld ist, dass man halt versucht, seine 100% zu geben. Und ich glaube, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das so in der letzten Zeit halt dementsprechend gezeigt habe und dadurch halt jetzt da bin, wo ich bin, was an sich immer noch ein ganz normaler Job ist. Es ist jetzt Glück.
Also Glück gehört immer dazu, aber wenn du viel und hart arbeitest, erhöhst du deine Chance auf Glück, weil du öfter an der richtigen Stelle bist zur richtigen Zeit. Ja. Das heißt, also du musst jetzt leider auch akzeptieren, dass das hart erarbeitet ist. Würde ich jetzt dir zumindest unterstellen. aber so. Das können wir ja einfach ganz einfach herausfinden, indem wir uns deinen Werdegang anschauen.
Let's go.
Ja. Fang mal am besten in der Pre-E-Sport-Zeit vielleicht an, oder Gaming-Zeit. Und wie bist du denn überhaupt an das Thema gekommen und was hast du denn davor so gemacht?
Ganz verrückte Geschichte. Also davor ganz klassisch, ich habe halt mein Abi gemacht und ich glaube, als angehender Abiturient hat dann jeder befasst sich mit dem Thema, hey, was mache ich denn jetzt eigentlich so nach der Schule? Wie geht's jetzt weiter? Gehe ich Richtung Studium? Gehe ich Richtung Job? Und für mich war es damals, dadurch, dass ich halt nicht wirklich jetzt einen klaren Weg oder eine klare Richtung hatte, ich hatte sehr viele Möglichkeiten. Es gibt einen Familienbetrieb, wo ich einsteigen könnte, wo ich auch eingestiegen bin eine Zeit lang, wo ich auch mitgearbeitet habe. Shoutout da an meinen Dad. Was mir auch super viel geholfen hat, so in der frühen Berufszeit. Aber ich dachte mir erstmal, dass ich dann Richtung Studium gehe und dann war so der Start, der Anfang, so ein klassisch, nicht klassisch, aber Logistik, Supply Chain Management, was ganz, ganz anderes, als was es halt am Ende des Tages geworden ist. Habe mich daran versucht, so 1, 2, 3 Semester Logistik studiert und habe dann relativ schnell gemerkt, nee, vielleicht ist es doch nichts für mich mit der ganzen Statistik, Stochastik, Forecasting etc. Und ich wollte mich umorientieren. Das war so ein bisschen dann der Gedanke, die Idee. Neben dem Studium habe ich gekellnert. So ein klassischer Studijob. Und bei der Kellnerei hatte ich eine Kollegin zu der damaligen Zeit, die sich immer so ein bisschen aufgeregt hat, dass ihr Freund relativ lange immer arbeitet. Der ist immer sehr viel arbeitet, sehr lange, der ist immer super beschäftigt. Und
Schatz, hör nicht hin!
Ich habe dann halt einfach mal gefragt, während wir auch auf dem Job waren, hatte ich gefragt, ich so, hey, was macht der eigentlich? Und sie so, ja, der ist Entwickler hier bei so einem französischen Entwickler namens Ubisoft. Und ich dachte so, what? Das muss doch der geilste Job der Welt sein. Besonders, weil ich halt schon von klein auf einfach ein Gamer bin. Ne? Ich habe damals mit meinem Vater Super Nintendo gespielt, relativ schnell eine eigene Konsole gehabt, so PlayStation 1, danach eine Xbox. Das liegt so ein bisschen an meiner Mutter, weil die hat mir dann einfach eine Xbox geholt anstelle einer PlayStation 2, weil man damit Radio hören konnte damals.
Geil.
Jetzt rückblickend betrachtet, war ich super mega happy darüber, weil ich dadurch halt auch super viele Freunde kennengelernt habe, online. Und ja, auf jeden Fall war ich halt der richtige mega Gamer zu der damaligen Zeit und war halt so voll überrascht über die Aussage, dass sie halt eher negativ darüber gesprochen hat, ne, über auch in meinem naiven damaligen jugendlichen Leichtsinn. Über das Gaming und über Ubisoft. Aber dadurch habe ich überhaupt erst herausgefunden, dass Ubisoft auch in Düsseldorf einfach ein Office hat oder eine Niederlassung. Weil früher, so mit, keine Ahnung, 16, 17, wo man sich halt wirklich zum allerersten Mal damit befasst, in welche Richtung es geht, und man auch irgendwo vielleicht Gaming in Betracht zieht, dachte ich mir, okay, die ganzen Studios, Entwickler, die sind alle in US oder in Frankreich oder halt sehr weit weg, nicht erreichbar für mich in dem Moment. Und das hat das Ganze irgendwie erreichbar gemacht. Und wie gesagt, unzufrieden mit dem Studium, Dann dachte ich mir dann, komm, hey, was kannst du verlieren? Dann habe ich eine Bewerbung hingeschickt. Die haben zu der Zeit 2016 zwei Stellen ausgeschrieben gehabt. Zu einem großen Auslandskaufmann, wieder was ganz anderes, als wo ich jetzt bin. Aber dann habe ich mich beworben, wurde eingeladen und habe am Ende des Tages da halt die Zusage für die Ausbildung bekommen, die ich dann 2 Jahre lang gemacht habe. Viel Sales.
Hast du verkürzt oder warum 2 Jahre?
No, die war generell schon verkürzt. Dadurch, dass man Abi hatte, haben die das auf 2 Jahre ausgeschrieben. Also du brauchtest Abi als Pflicht, aber alles andere war egal. Und das fand ich auch, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, auch mega nice, weil es wurde nicht wirklich auf deine Noten geachtet, es wurde mehr auf dich als Person geachtet, wer du bist, was ist dein Background, was hast du an Arbeitserfahrung. Auch meine ganzen Azubi-Kollegen, Kolleginnen oder die jetzt auch danach noch bei uns eingestellt wurden, da war wirklich egal, ob du jetzt halt so, keine Ahnung, so ein 1er-Abi hast oder frisch von der Uni kommst. Es wurden auch voll viele Menschen eingestellt, die sich halt zwischendrin mal umorientiert haben, die schon eine Ausbildung hatten oder schon ein Studium und sich dann dachten so, hey, vielleicht mache ich jetzt einfach nochmal eine Ausbildung bei Ubisoft und nehme das Ganze mit. Und ja, und das hat dann 2016 bis 2018, 2 Jahre, hat dann geklappt. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Sales-Bereich, viel Key-Account, Online-Sales etc. Und dann nach meiner Zeit, also vielleicht noch ein kurzer Zusatz, bei uns wurde immer sehr häufig, also schon beim Bewerbungsgespräch wurde gesagt, hey, wir sind ein großer Konzern, bei uns funktioniert alles mit Headcounts, wir können dir jetzt nicht garantieren, dass wir dich übernehmen. So, deshalb, wir wollen das von Anfang an klarstellen, nur dass du dann halt nicht enttäuscht bist am Ende, wenn es beispielsweise dann nicht klappt. Und ich hatte Glück, zu der damaligen Zeit ist bei uns mal wieder sehr viel passiert und es wurde sehr viel umorganisiert. Gott sei Dank wurden zu der damaligen Zeit Stellen geschaffen, also was Positives an sich. Und mir wurde dann eine 50-50-Stelle angeboten, also 50% vom Headcount lagen im Operations, also Lagerlogistik, wieder so ein bisschen, was auch mein Background von der Uni war, und 50% lagen im E-Sports-Bereich, also auf der Marketing-Seite. Das heißt, ich hatte 2 Chefs, hatte 2 Reporting-Lines, 2 Aufgabengebiete, 2 Budgets, 2 Themen, um die ich mich kümmern musste und konnte mich dann halt wirklich das erste Mal so in einem Festangestellten-Dasein dann beweisen, zeigen, wie es einfach läuft. Was ziemlich nice war.
Cool.
Ziemlich viel Arbeit, weil eigentlich hieß es 50% auf beiden Seiten. Am Ende des Tages waren es ein bisschen mehr, so wie es halt ist. Aber dann wurde relativ schnell, relativ zeitnah, hieß es dann, hey Alex, du musst dich jetzt entscheiden, in welche Richtung willst du gehen. Entweder Lagerlogistik, willst du es weiterführen, operationsmäßig, oder willst du halt E-Sports machen. Und hatte ich jetzt noch nicht erzählt, aber ich bin halt auch schon seit Jahren Competitive Player, auch E-Sports Player, würde ich immer so sagen. Und dafür schlägt halt auch mein Herz. Und da war die Entscheidung relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe 100% E-Sports. Ja. Und das war definitiv rückblickend betrachtet jetzt auch die richtige Entscheidung. Und jetzt bin ich hier. Auch einiges passiert dann, irgendwie mehrere Regionen dann dazu gekommen. Hier hat sich mal was verändert, hier hat sich was geändert.
Ja, aber das, lass mich auch kurz reinspringen. Ich weiß
noch auf.
Klar.
Also, ja, spring rein. Nach 2 Jahren zu sagen, auch mit Glück dann übernommen, das schließe ich mich Chris wieder an. Ne? Klar, bisschen Glück gehört immer dazu, ein Timing, aber du wirst safe einfach einen guten Job gemacht haben und vielleicht auch mehr gegeben haben, als man vielleicht erwarten kann. Aber du hast halt eben Bock drauf und damit hast du dann auch die Möglichkeit aus gutem Grund bekommen, sondern eben konnte ziemlich sicher happy sein, dass du dann auch Ja gesagt hast und das war eine Win-Win-Situation. Aus meiner Sicht, jetzt auch als Unternehmer sehe ich das so, ich bin ja immer happy, wenn Leute beweisen.
Ich glaube, der Dennis will irgendwas von dir, weißt du, der möchte
irgendwie mit dir arbeiten.
Da kommt noch was. Ich bin happy gerade, ich bin wirklich sehr, sehr happy.
Das war so Spaß, aber ich will einfach nochmal unterstreichen, mir ist das ja so wichtig, ich erwähne das immer mal wieder, weil ich glaube halt, und ich wiederhole mich bestimmt zum 6. Mal in diesem Podcast zu dem Thema, ich bin der festen Überzeugung und egal, ob das jemand hören möchte, nicht, auch bei mir im Team oder auch in anderen Unternehmen, am Anfang deiner Reise musst du immer ein bisschen mehr geben, damit du auch eine Value aufbaust, die du selber dann kreierst für dich selbst und auch für andere Unternehmen oder das Unternehmen, in dem du gerade arbeitest.
Da würde ich jetzt, und das ist nämlich total spannend, ne? Weil ich würde das ein bisschen drehen. Ich bin voll bei dir in der Aussage, aber ich glaube halt, dass wenn du an der richtigen Stelle bist und du das für dich gefunden, also wenn deine Ausbildung zum Beispiel schon das ist, worauf 1000. Du Bock hast, glaube ich dann, ich glaube gar nicht, also ich glaube, du gibst einfach mehr, weil du halt Bock hast. Ne? Ich verstehe, dass das jetzt aus deiner Perspektive dieses Leute müssen dann mehr geben, aber ich glaube, dass die Leute, die wirklich Bock haben, sich aus mehr geben und sich aber so auch einfach abgrenzen von, weiß ich nicht, von Leuten, die vielleicht, weißt du, auch gerade Ausbildung, ey, das ist so, ich hab eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker in Systemintegration. Die war auch verkürzt.
Ich brauche noch einen ITler, kommst du rum?
Ja, ich wäre fast Anwendungsentwickler geworden. Hab dann gesagt, boah, ey, wurde eingestellt als Anwendungsentwickler. Hab dann gesagt, ey, ihr macht auch Fisis, ne? Ihr macht ja auch Systemintegration, kann ich wechseln? Das haben die mir damals erlaubt. Und das war auch mega für mich. Aber weißt du, das ist ja, ich verstehe jetzt Technik, aber das hat mit meinem aktuellen Job ja jetzt auch nicht mehr so viel zu tun, ne?
Zwei Punkte.
So, also, wer weiß schon, was er werden will.
Zwei Punkte dazu. Das eine ist, wenn man intrinsisch das Thema so geil findet, dass man auch mehr geben möchte. Punkt. Das wird aber nicht immer so sein. Manchmal machen Menschen oder öfter wahrscheinlich auch einfach nur einen Job, damit sie einen Job machen und der wird auch ganz okay sein. Die Kollegen sind ganz nett und man bringt das Geld nach Hause und hat ein gutes Leben. Idealerweise. Das andere ist aber doch, für sich selbst herauszufinden, möchte ich einen sehr guten Job machen in dem, was ich tue, egal was ich tue. Und gerade in der, ich sag mal, in den Ausbildungsjahren oder in den jungen Jahren kann ich ja auch in mich selbst investieren und mein Arbeitgeber, Vorgesetzten sind auch, ich sag mal, lockerer bei Fehlern und ich kann noch Fehler machen, bis irgendwann jemand erwartet, dass ich Dinge kann. Und das ist für mich der Punkt, den ich immer geben möchte. Selbst wenn du es nur als Job siehst, mach doch die Fehler am Anfang, lern so viel wie möglich am Anfang, weil du hinten raus dann auch gewinnst. Weil hinten raus besseres Gehalt zu haben, wird auf die nächsten 30 Jahre in dich mehr einzahlen, als am Anfang ein bisschen gefaulenzt zu haben und am Ende kämpfen zu müssen, das Gehalt zu kriegen, was du dir wünschst. Oder realistisches.
Ich denke, man sollte halt auch, also stimme ich zu 100%. Plus ich glaube halt, dass du sozusagen immer so ein bisschen, wie sagt man, dass man alles wie so einen Schwamm aufnimmt. So jegliche Erfahrung, die du hast, gut, schlecht, neutral, weil alles wird dir halt, jede Erfahrung wird dir halt irgendwann mal weiterhelfen und dir halt sozusagen die Möglichkeit geben, dass du auch nochmal zurückdenken kannst und sagen kannst, ey, damals war das so und so. Jetzt weiß ich das schon und jetzt kann ich das für die aktuelle Zeit einfach nutzen. Ich denke aber, ich muss auch sagen, bei mir mit der Ausbildung war es halt auch super privilegiert, einfach wegen dem Umfeld. So, du bist ein Gamer und du kommst halt einfach in so eine Gaming-Company und kannst das erste Mal hinter die Kulissen blicken, du lernst Devs kennen, du siehst halt den Entwicklungsprozess etc. Das ist halt für dich wie so ein Traum in dem Moment. Was auch natürlich nicht immer gut sein kann, gut sein muss, weil gleichzeitig verschreibt man sich ja gefühlt der Arbeit dann nochmal mehr, als man vielleicht sollte. Ja. So, das heißt, ich musste für mich halt auch lernen, weniger in der Ausbildung, mehr danach, so in den ersten Jahren, dass ich mich halt auch irgendwo mal abgrenzen muss, weil es halt einfach ein klassischer Job ist.
So. Ja, schwierig. Also merk ich, also ist ja doch mal die Frage, was du so machst. Merke ich in meinem Job jetzt, ich meine, Dennis bei sich ja eh, so, wenn du das irgendwann lebst, man wird auch echt verschlungen, ne? Wenn man sich die Pausen dann nicht selber nimmt. Du findest ja immer, also es gibt ja immer mehr Arbeit, die man sich nehmen kann. Ich muss aber auch sagen, jetzt wenn wir beim Ausbildungsthema sind, also ich habe bei, damals hieß es noch Vodafone Information Systems, die haben halt ein Datencenter betrieben in Ratingen. Und das war schon geil. Und wir haben ja dann in der Berufsschule auch die anderen Fachinformatiker kennengelernt, die in anderen Unternehmen waren. Und auch da muss ich sagen, da habe ich auch mega Glück gehabt, ne, weil da waren wir super privilegiert auch. Wir haben gute Ausbildung bekommen. Weißt du, wir mussten durch verschiedene Abteilungen laufen, das war Pflicht. Wir haben das war so ein triales Ausbildungssystem irgendwie. Also wir hatten noch Ausbildung im Betrieb, dann hatten wir Berufsschule und die haben uns nochmal extra nur so Seminare verpasst, aber echt so in allem, ne? Also wir haben so viel mitgenommen, dass wir dann für den Job auch echt gerüstet waren. Und ich habe dann auch da einfach einen super Chef gehabt. Der mich auch hat Sachen machen lassen, ne? So, mach mal dies, bau mal den Prozess und dann ja, mach mal Projektmanagement, wenn du Bock hast, vielleicht macht dir das ja Spaß. Da bin ich dann immer noch hängen geblieben. Aber das ist natürlich die andere Seite der Wahrheit, ne? So, dass man, also du musst die Leute halt auch entsprechend fördern und du musst auch gucken, so, wo performen die und wo setze ich die hin, ne? Und da gehört auch mal der Betrieb dazu.
Voll. Ja. Und ich habe das ja im Vorgespräch auch kurz gesagt. Ich konnte erst Jahre später viel mehr Dankbarkeit für mich persönlich empfinden oder den Leuten auch gegenüber indirekt, vielleicht gar nicht immer direkt zeigen, was es wert war, in der frühen Zeit zum Beispiel bei der ESL gearbeitet zu haben oder auch bei SK damals gewesen zu sein, unter Alex, unter Jens, Ralf, wie sie auch alle heißen und viele andere tolle Leute, die ich meine Kollegen nennen durfte, von denen ich ja unfassbar viel gelernt habe. Früher konnte ich das überhaupt gar nicht wertschätzen, habe weder positiv noch negativ, habe das einfach genossen, war eine tolle Zeit. Aber was das für einen Wert hat, habe ich erst verstanden, als ich dann selber älter geworden bin und verstanden habe, mein Skillset. Es ist kein Zufall, dass all die Leute aus der gleichen Generation fast alle sind erfolgreich. Also 95%. Das ist kein Zufall mehr. Das ist einfach, alle haben miteinander gearbeitet, alle haben voneinander gelernt, alle haben tolle Jobs, verdienen gutes Geld. Und dieser Wert, deswegen poche ich so darauf, nutzt deine Zeit am Anfang deiner Karriere mit den richtigen Leuten arbeiten zu dürfen und sieh das eher als Investition in dich.
Aber ihr wart halt alle sehr früh in einer Industrie, die es noch nicht so richtig gab, ne? Ja. Also grundsätzlich haben ja diese ganzen Leute die Industrie aufgebaut. Und dass du dann natürlich hinten raus erfolgreich bist, also ich will jetzt nicht sagen, ist klar, weil es ist halt nicht, aber die Chancen sind da viel höher. Wenn du jetzt eine klassische, also jetzt gehen wir mal kurz zurück zu vielleicht Supply Chain Management, wenn du da so diesen Werdegang gehst, da ist natürlich deutlich, also ist einfach deutlich größer von der Bandbreite, ne, was dieser Job abdeckt. Da musst 100%. Du halt nochmal auf einem ganz anderen Level performen.
Ja.
Und du hast natürlich, und das ist ja wieder diese Glückgeschichte oder auch eben nicht, aber so früh in dieser E-Sports-Industrie dabei gewesen zu sein, ne, das ist halt, das in sich ist halt schon so viel wert, ne, weil du dadurch Connections gebaut hast, die sich ja jetzt in alle Welt verteilt haben, mehr oder weniger, aber du kennst die halt auch noch von früher und jedes Mal kommen da so Geschichten wie, oh, weißt du noch damals, wie wir auf dem Boden gepennt haben, da und da, also aber das bondet ja einfach so massiv, ne?
Nein, 1000%, ich glaube, es ist auch generell ein bisschen komplexer, weil du hast natürlich, alle hatten eine Vision und du hattest die verrücktesten Typen am Anfang dabei, die gesagt haben, keine Ahnung, sie machen 60 Stunden für 800 Euro, das macht ja heute keiner mehr und das ist auch richtig so, ne? Also nicht, wenn du irgendwie denkst, du kannst schon was oder potenziell könntest du auch woanders mehr verdienen, aber damals hast du natürlich die verrücktesten Leute zusammenbekommen, die irgendwie alle davon geträumt haben, da einen Job in Fulltime machen zu dürfen. Für vielleicht zu wenig Geld am Anfang, aber hat sich halt ausgezahlt. Ne?
Ihr wart halt die Pioniere der Zeit damals. Also seid ihr immer noch im Endeffekt. Ja. Mit allem, wie sich der E-Sports halt weiterentwickelt auch.
Ja, total. Also ja, ist ein komplexes Thema, aber lass uns da mal Haken dran.
Ja. Du hast auch angefangen, selbst kompetitiv zu spielen.
Yes. Wie gesagt, damals so als die ersten Online, also ich habe Konsole gespielt. Mittlerweile spiele ich PC.
Oh, darf ich kurz einhaken? Sorry, wenn ich weiß, dass meine Mutter diesen Podcast hört. Ach. An dieser Stelle Grüße gehen raus. Du hast gesagt, dass du mit deinem Vater SNES und so gespielt hast. Weil wir haben mit dem Gameboy angefangen und ich sage dir, wie es ist. Den hat meine Mutter irgendwann abgezogen.
Oh.
Die meiste Zeit. Weil sie, was verbringt ihr immer so viel Zeit auf dem Ding? Und dann hat sie Tetris kennengelernt.
Ja.
Und ich sag dir, Junge, wenn ich nicht an dem Ding saß, saß sie an dem Ding.
Grüße Ach, herrlich.
Gehen raus. Aber das hat mein Gaming gefördert. Ich habe auch früh einen PC bekommen, die das immer verstanden hat. Mhm. Aber ey, das muss ich einfach mal loswerden. Mutti hat Tetris gespielt und wahrscheinlich mehr Zeit am Gameboy verbracht als ich irgendwann.
Voll schön. Grüße an die Muttis. Das ist immer toll.
Sorry, das wollte ich auch mal kurz einhaken.
Aber bei mir war es halt ähnlich. Ich habe also, wie gesagt, mein Vater hatte ein Super Nintendo damals und der hatte halt Street Fighter 2 immer drauf und runter gezockt und ich habe es mit ihm dann immer wieder gespielt. Ganz lustig, vor ein paar Jahren haben wir nochmal Street Fighter 2 gespielt. Er hat mich nur lang gemacht, die ganze Zeit. Der Mann ist über 60 einfach. Und er ist einfach Pro in Street Fighter. It's insane. Aber ja, dadurch hatte ich halt immer schon so einen leichten Hang zu kompetitiven Spielen. Hab mit der Xbox angefangen, mit der Xbox 360, dann das erste Mal auch online gespielt. Und so die Spiele damals, die wir kompetitiv gespielt haben, sind halt ganz klassisch sowas wie Halo, sowas wie Gears of War. Wir haben halt damals die allerersten, wie hieß es nochmal, E-Battle? Nee, nicht E-Battle. Auf jeden Fall die Major League. Auf jeden Fall ein bisschen Gears of War online gezockt. Mhm. Mit unserem Clan, kompetitiv. Und das war dann halt so der Einstieg. Halo, ganz, ganz viel. Und daraufhin, vor meiner Ubisoft-Zeit, sogar Rainbow Six. Also Rainbow Six Vegas, Vegas 2.
Boah.
Unglaublich viel. Großartiges Spiel. Wirklich.
Das konntest du ja auch, haben wir, glaube ich, hier kürzlich erwähnt, das konntest du ja auch in einem Koop-Modus spielen.
Ja.
Boah, und ich habe das mit einem Kumpel im Koop gespielt und das war so unfassbar geil einfach, dieses Spiel. Also es hat so viel Spaß gemacht, ey.
Es war ein großartiges Spiel, also definitiv. Und 2015 im Dezember, ich hatte dann, du hast halt so deine Jungs, deine Freunde, dein Team, mit denen du dann immer wieder irgendwie alle möglichen Spiele spielst. Und 2015 kam dann, also sozusagen ein halbes Jahr, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, kam dann eine Beta raus für ein Spiel namens Rainbow Six Siege. Und dann dachten wir uns, ja, probieren wir das mal aus. Der eine Kollege von uns, der meinte dann noch, nee, das ist nicht so gut. Aber wir haben uns dann doch zusammengerafft und dachten uns, ey, komm, wir versuchen es einfach mal. Und wir haben dann halt die Beta gespielt, haben gemerkt, dass wir in unserem Five-Stack relativ gut sind. So. Und dann kamen die ersten ESL-Community-Cups. Und dann dachten wir uns, ey, komm, let's try. warum nicht, was kann schon schief gehen? Und dann haben wir uns da halt angemeldet, da mitgespielt, auch wieder gemerkt, dass wir relativ gut sind, auf Konsole wohlgemerkt, war noch ein bisschen anders. Und dann haben wir das regelmäßig gemacht, haben angefangen zu scrimmen, haben angefangen täglich schon fast Siege zu spielen und halt jeden Samstag, jeden Sonntag haben wir dann halt an den GoForce teilgenommen, die Dinger gerockt, halt von 13 Uhr bis 23 Uhr.
Die guten alten Zeiten, jedem Game gleich, immer durchgrinden.
Immer durchgrinden, bis Ende. Ja. Bis, oder es heißt dann, okay, wir verschieben, weil es zu spät ist.
So, ja, das war die Alternative. Halbfinale oder Finale am nächsten Tag.
Ja, genau. Dann. Ganz klassisch. Schnell noch irgendwo ein Essen reinschieben, so wenn du mal eine Matchpause hast.
Das würde ich niemals tun.
Wir haben doch jetzt gesehen, wie das schnell das gehen kann.
Ja, und das haben wir dann gespielt und sehr viel Rainbow Six halt gezockt mit dem Team. Und dann halt irgendwann mal bei Ubisoft beworben, bei Ubisoft angefangen. Und irgendwann
aber
mal
war
haben
das
mal
denn, also so, da muss ich jetzt aber ganz kurz nochmal dazwischen, ne, auch so reinhacken. War das denn auch dann für dich einfach mitentscheidend, vielleicht auch für die Bewerbung oder so? Habt ihr da Gespräche drüber geführt? Weil du bist ja dann, ich sag mal, großes Teil der Community, also ein großer Teil der Community, ne, großes Mitglied, hab viel gespielt, auch kompetitiv gespielt. Macht ja wahrscheinlich, also ich will nicht sagen leichter, aber hilft ja vielleicht schon, wenn man sagt, ey, übrigens, ich liebe eines eurer Games und ich spiele kompetitiv und ich bin auch gar nicht so schlecht. Oder war das gar nicht Thema in den Prozessen?
Ich glaube, wenn ich zurückdenke, habe ich es nicht so an die große Glocke gehangen. So, weil ich wollte nicht so irgendwie awkward rüberkommen. Ich weiß noch, als ich beim Bewerbungsgespräch war, ich war mega nervös einfach, wie richtig schick angezogen im Hemd und allem drum und dran. Alle waren super leger dabei und da ging es weniger darum. Ich wollte dann echt so wirklich, wie gesagt, das war in dem Moment halt auch irgendwo so ein sehr wichtiges Bewerbungsgespräch für mich. Und ich habe dann sehr viel Fokus einfach auf meinen Werdegang oder auf meine Skills gelegt. Ich wollte die dann nicht direkt damit irgendwie überrumpeln. Aber während der Ausbildung, gegen Ende der Ausbildung, hat sich dann, weil wir auch angefangen haben, lokal immer mehr E-Sports zu machen, hat sich dann doch auch gezeigt, oder die Leute haben mitbekommen, dass ich irgendwo so eine Affinität dazu habe und mich mit dem Spiel auskenne und mit der Szene und mit dem E-Sports an sich, den wir dann halt auch bei Siege hatten. Und ich wurde dann immer mehr als Experte dazugezogen und konnte dann halt schon wirklich auch meine damaligen Kollegen, die das Mandat dann hatten, den konnte ich dann sozusagen halt einfach einen Rat geben. So, und wurde dann halt auch zu den ersten Events dazu geholt. Und deshalb kam halt auch dieser 50% Headcount in Richtung E-Sports. Einfach durch dieses Wissen, was ich mir im Vorfeld angeeignet habe. Ich musste irgendwann mal während der Ausbildung auch mit Siege aufhören, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Also ich konnte nicht mehr täglich spielen oder am Wochenende halt gar nicht mehr. Leider.
Und ich call das jetzt einfach nochmal, das erinnert mich ja komplett an die Adidas-Geschichte, die wir ja auch hatten. Grüße gehen raus. Ne? Wenn du dich für etwas interessierst und da einfach auch privat deine Zeit reinsteckst, irgendwann öffnet sich dieses Window of Opportunity, der Tobi hat das ja auch gehabt, ne, sich damit viel beschäftigt, war halt bei Adidas, ist er ja auch noch und wurde dann nach und nach, das hat er sich in diese Richtung entwickelt und macht das jetzt. So, es ist halt einfach, wenn du da wirklich Interesse dran hast, ne, weil wir jetzt hier gerade so viel über Talent und Learnings und so gesprochen haben, wenn du warst ja einfach intrinsisch motiviert, ein Teil dieser Community zu sein und dann bist du halt an dieser richtigen Stelle. Und ne, dann hast du halt einfach Ahnung und dann öffnen sich einfach solche Fenster. So, es lohnt sich halt einfach, am Ball zu bleiben bei den Dingen, für die man sich richtig begeistert.
Absolut.
Das sehen wir ja jetzt einfach auch immer wieder, ne? Auch wenn wir mit Leuten hier sprechen. Da bist du ja einfach wieder das perfekte Beispiel für.
Ja, werd noch ganz rot hier.
Ja, mach ruhig. Nee, aber ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt, ich sag, also. Das ist ja was, ne? Du hast einfach Bock auf das Spiel und hast das Spiel gespielt und dich damit beschäftigt und dann passt halt eins zum anderen zusammen. Ja. So, ne? Da muss man ja auch jetzt gar nicht, das ist halt gar nicht so, dass ich dich damit in den Himmel lobe per se, aber du findest, dass du das halt richtig gemacht, weil du einfach am Ball geblieben bist. Und wenn du dann aber zufälligerweise noch bei dem Publisher arbeitest und dann die Leute hast, die sich, ne, natürlich aus der E-Sports-Perspektive damit beschäftigen, dann hast du dann einfach Input, weil du einfach dich massiv mit dem Produkt beschäftigt hast. Und zwar auch auf kompetitiver Ebene. So, ne? Also ich glaube halt, es macht halt einfach Sinn, da bei solchen Sachen am Ball zu bleiben. Und irgendwann passieren diese Dinge.
Ja, absolut, definitiv. Ja.
Ja.
Wollen wir mal in Ubisoft so reindiven, wie das ganze Ökosystem aufgebaut ist? Weil wir haben ja, also uns einerseits erstmal dich schön besser kennenzulernen und wie so dein Werdegang war und ist. Und begeistert mich ehrlicherweise immer wieder bei uns, wie unsere Gäste darüber erzählen, weil ich habe noch, also kann jetzt auch schwer zu sagen, dass es nicht so, dass es doch mal langweilig war, aber ich habe noch nie einen langweiligen Werdegang gehabt, wo die Rolle, wie sie sich entwickelt hat, bei uns irgendwie, ja, okay, danke dafür. Es waren immer Leute, die irgendwie Bock hatten, Passion hatten und einen geilen Job dann auch bekommen haben. Aber lass uns mal über das Unternehmen sprechen und vor allen Dingen auch die Kombi E-Sport und wie das bei euch so aufgebaut ist. Denn was ich für mich immer festgestellt habe, ich bin kein Rainbow Six Spieler, aber ich habe immer eine sehr positive Assoziation zu Rainbow Six gehabt, was die Community angeht und was die Community-Arbeit angeht und wie Ubisoft damit umgegangen ist und damit umgeht. Magst du mal erzählen, wie ihr denn überhaupt generell aufgestellt seid im Ökosystem?
Mhm. Klar. Also wir haben halt, wir haben ein E-Sports-Team global, die aber auch unterstützt werden von unseren E-Sports-Managern, E-Sports-Content-Creator-Managern auf Hub-Ebene. Das heißt, von den ganzen Niederlassungen, die wir weltweit dann noch haben, wie beispielsweise Zentraleuropa, was die deutsche Niederlassung ist. Und alle arbeiten gemeinsam sozusagen hauptsächlich an Rainbow Six Siege. Das ist unser Flagship-Titel seit 2015, den wir halt auch, wo Ubisoft halt auch wirklich das erste Mal den Weg Richtung professionellem E-Sports gewagt hat und was seitdem halt auch sehr erfolgreich funktioniert. Viele vergessen, wir haben auch noch ein paar andere Titel, an denen wir auch arbeiten, unter anderem Trackmania, das kennt man auch, ist auch ein sehr bekannter Titel, der auch im E-Sports aktiv ist.
Auch kompetitiv.
Jüngst hatten wir in Paris während der Paris Games Week war das Finale der Weltmeisterschaft. Und was es noch gibt, ist Brawlhalla. Brawlhalla ist so ein bisschen unser Brawler.
Yo!
Ja, da habe ich viel Zeit mit verbracht mit dem Freund.
Großartiges Spiel auch. Super lustig. Wir haben häufig im Office immer wieder ein paar Sessions gehabt. Aber ja, auch da. Das ist auch ein Titel, der bei uns auch professionell unterstützt wird, der halt auch wirklich einen Pro-Circuit hat mit einer Weltmeisterschaft. Wir haben noch ein paar Spiele, die so ein bisschen mehr in Richtung Competitive Play gehen, würde ich sagen, die jetzt weniger so ein klassischer E-Sport-Titel sind. Das ist sowas wie ein Just Dance beispielsweise, wo man halt auch eine kompetitive Szene hat, die dann gerne auf Turniere fahren, Grassroots-Tournaments von der Community organisiert, für die Community und dann halt gegeneinander beispielsweise dancen und tanzen. Ist auch ziemlich cooles, großer Freund von dem Spiel, kann ich immer nur empfehlen. Und jetzt, wie gesagt, hauptsächlich Rainbow Six, wo wir unseren Circuit haben. Dazu kann ich auch ein bisschen was erzählen. Das fängt bei uns halt mit klassischer Grassroots-Unterstützung an. Sprich, dass wir Tournament-Organizer haben, die wir halt einmal kommunikativ unterstützen mit einer kostenlosen Lizenz beispielsweise, sodass halt wirklich auch jeder abgesichert ist. Einmal auf Community-Seite und natürlich halt auf Publisher-Seite. Wir geben Credits raus. Wir versuchen, die Turniere halt über unsere Social-Media-Kanäle nochmal zu supporten, zu unterstützen, damit sie halt auch die entsprechende Reichweite bekommen. Oder schicken klassisch Goodies rüber, ist auch schon vorgekommen. Oder unterstützen das Preisgeld. Also gibt's sehr viele verschiedene Wege, wie man da halt auch wirklich den Ursprung vom E-Sports halt auch unterstützen kann, ne? Weil am Ende des Tages können wir halt sagen, wir haben einen E-Sport-Titel, wir haben die Mechaniken da, aber es ist halt die Community, die halt auch entscheidet und sagt, hey, wir wollen das Spiel kompetitiv spielen, wir wollen mehr, wir wollen halt wirklich auch have to pro gehen.
So. Darf ich dich fragen, wie das dann tatsächlich operativ funktioniert? Also stell dir vor, ich würde jetzt ein Turnier machen wollen bei irgendeiner, weiß ich nicht, jetzt nehmen wir die Gamescom an oder irgendeine Veranstaltung. Ja. Ich sage, ey, ich würde dir gerne ein Turnier machen, dann bewerbe ich mich einfach bei euch und sage, hey, das hier ist, was ich vorhab, so wird das laufen und dann schaut ihr euch gewisse Metriken an und entscheidet dann, was ihr macht.
Dazu haben wir sogar eine Community Tournament License Plattform. Shoutout raus. Kann euch den Link gerne zur Verfügung stellen. Ja, bitte. Dann könnt ihr den in die Shownotes packen.
Auf jeden Fall.
Da kann sich halt jeder halt für eine Community-Lizenz bewerben. Es gibt eine Lizenz, die sozusagen die Community-Lizenz, die ist an bestimmte Parameter geknüpft. Beispielsweise sowas wie maximales Preisgeld von 10.000 Euro. Klassisch Code of Conduct, halt bitte keine Verbindung mit Pornografie, Drogen, Alkohol, so der Klassiker, Glücksspiel etc. Und dann gehen wir die normalerweise automatisch raus. Das heißt, das kann halt wirklich jeder machen, der irgendwie Lust hat, was Kleines zu organisieren, sei es eine Laden oder sei es halt wirklich was Eigenständiges. Plus man hat darüber die Möglichkeit, halt auch Custom-Licenzen oder Custom-Lizenzen anzufragen, wo wir dann halt wirklich 1:1 reingehen und uns dann halt auch mit denen auseinandersetzen, die sich dafür bewerben. vielleicht für euch auch nur, dass ihr wisst, wir haben auf unserer Seite so eine Plattform, wo wir dann alle Lizenzen sehen und dann von unserer Seite auch nochmal entscheiden können, hey, den schreiben wir nochmal an, den fragen wir, ob wir die hier supporten können oder das ist ein bekannter Name, den wir schon häufiger gesehen haben. Vielleicht kann man mit denen halt auch irgendwie was zusammen machen.
Cool.
Also öffentlich kann jeder auf der Website einfach sich anmelden.
Das ist schön. Also ich wollte dich auch jetzt nicht gerade in deinem Konzept, ne? Also,
Ach nein, alles gut.
Aber ich fand das jetzt mal relevant, weil das ist ja sowas, gibt ja immer, du hast ja ganz oft die Probleme, dass du halt gerne was machen würdest, aber Lizenzen nicht bekommst. Mhm. Shoutout geht raus an Erich, ne? Wir erinnern uns an LAN-Partys, wo sie mal Turniere machen wollten, aber irgendwie dann nicht durften wegen Lizenzproblemen. Also es war nicht Ubisoft, ja, ne? Aber dann denkst du so, es hat eine LAN-Party und eigentlich so, lass sie das halt auch
schon schön
machen, ne?
Ja,
also ich da versteh, kommt das ja auch alles her, ne? Also,
ja. Ich verstehe den Gedanken dahinter, ne, dass man sich halt auch irgendwo, ne, rechtlich mit einer IP absichern möchte, damit halt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Doofes damit passiert oder gemacht wird oder irgendwie was Falsches promoted. Aber wir hatten, ich bin super happy über diese Plattform, bin ich ganz ehrlich, weil wir hatten die früher nicht. Vor ein paar Jahren noch musste man dann wirklich tatsächlich jemanden kennen, der jemanden kennt oder der jemanden kennt, der bei dem Publisher ist und dann auf den zugehen und sagen so, hey, wir würden gerne was machen, kriegen wir eine Lizenz von euch. Bin ganz ehrlich, wir waren auch nie, dass wir jetzt irgendwen abgemahnt haben und gesagt haben so, hey, ihr habt hier ein Turnier organisiert, ohne uns zu fragen, das ist super uncool. So, ich glaube, dass wir uns über die Jahre halt auch da immer weiter professionalisiert haben und halt die Plattform, die wir jetzt seit einem oder zwei Jahren anbieten, halt ein absoluter Win ist für alle. So, weil es ist halt einfach, es erleichtert uns, einmal das alles im Blick zu haben und gleichzeitig natürlich halt irgendwo auch die Arbeit, weil früher mussten wir die ganzen Lizenzen halt auch noch manuell erstellen. Plus halt gleichzeitig ist es halt viel zugänglicher für die Community und für Leute, die Bock haben, halt was zu organisieren und was zu veranstalten. So. Und wie gesagt, das ist unser Pillar, das ist so sozusagen das Grundgerüst, die Foundation ist das richtige Wort, wo halt jeder irgendwo seinen Ursprung mal fand. Also der größte Pro hat irgendwann mal im Grassroots klassisch angefangen und hat klassische Community-Turniere mitgespielt oder einfach mal das Ganze ausprobiert oder auch konsumiert. Bei uns geht's dann weiter mit, wir haben das Ganze in Tiers unterteilt, ich glaube, das ist doch gängig. Tier 1, Tier 2 und Tier 3. Tier 3 wäre dann sozusagen das ist der Grassroots-Bereich, danach geht's in Tier 2. Tier 2 sind dann so Sachen, die wir halt schon selber organisieren, aber auch gleichzeitig Third-Party-Support, beispielsweise sowas wie das Combine, wo wir das Finale jetzt im Experian hatten, während der Gamescom dieses Jahr in Köln, was auch super cool war, was wir auch mit Dennis Crew dann durchgeführt haben. Mega cooles Event, definitiv. Und das
Muss er jetzt sagen.
Nein, ach Quatsch. Es war wirklich, tatsächlich, ich bin ein riesen Fan von dem Event. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn das einfach stattfindet, wenn alle zusammenkommen und wir halt auch, weil wir haben früher noch größere LAN-Events gehabt, halt auch lokal, das ist jetzt alles so ein bisschen kleiner geworden, weil wir den Fokus geschiftet haben, aber dennoch ist es immer noch ein schönes Event, egal wie viele Leute da sind, ob das jetzt 50 sind oder 100 oder 200 oder 2000, ich finde es schön, wenn die deutsche Szene dann einfach zusammenkommt und halt während der Gamescom in Köln, wo sozusagen das größte Gaming-Event der Welt stattfindet und alle dann Siege halt feiern, zelebrieren und sich selber halt auch irgendwo feiern. Deshalb Riesenfan. Und das findet aber nicht nur in Deutschland statt, sondern sowas wie das Combine, das veranstalten unsere Kollegen beispielsweise in UK oder unsere Kollegen in Italien, weltweit einfach. Ne? Das heißt, das sind alles kleinere Turniere, größtenteils finanziert von Ubisoft, die dann halt für die Community sind, wo die halt schon so die erste Pro-Circuit-Erfahrung halt sammeln können. Ne? Also mit richtigem Regelwerk, mit Transferfenstern, mit LAN-Präsenz sogar, ne? Und mit halt Matches, die übertragen werden auf dem großen Kanal. Ne? Also sei es jetzt entweder der internationale Kanal oder der deutsche Kanal, was natürlich halt so eine Art Showcase ist halt auch für Spieler, Spielerinnen, für Coaches, für kleinere Teams, die sich dann halt auch einmal der Community zeigen können, für Caster, Moderatoren, Casterinnen, um halt dadurch halt auch vielleicht irgendwann mal den Sprung in den Pro-Circuit zu machen, so Richtung Tier 1, was auch passiert ist. Ne? Also wir haben super viele Spielerinnen aus Deutschland, Spieler und Talents, die dann irgendwann mal bei uns angefangen haben, die jetzt in der GSA League vor einigen Jahren, so hieß noch unser Circuit, damals mitgespielt haben, oder auch im Combine, und die jetzt vor im November hatten wir einen Major, die dann da auf der Bühne gespielt haben. So, das ist für mich, jetzt war ich damals noch in einer anderen Rolle, weil ich dann mehr für GSA oder für Zentraleuropa zuständig war, das ist für mich das höchste der Gefühle. Wenn ich jemanden sehe, der es dann wirklich durch unsere Ligen geschafft hat und der sich dann halt irgendwie so für ein Pro-Circuit qualifizieren konnte, sei es Spieler oder auch Talent, also auch Caster, mega cool. Mega, mega, mega cool. Und
ja, sorry, sprich erstmal weiter.
Ich wollte nur nochmal in die Details gehen von dem Circuit, den wir haben.
Bitte.
Also Tier 1 ist dann bei uns unterteilt auf die Region, also EU, NA, LATAM, APAC, wo wir dann regionale Ligen haben, die dann stattfinden. Das wird sich jetzt ändern mit dem nächsten Jahr. Wir haben jetzt vor kurzem unseren ganzen Circuit sozusagen umstrukturiert, nochmal angepasst, nochmal ein bisschen smoother gestaltet für alle, die teilnehmen. Kann ich euch auch einen Link zu schicken, da steht dann auch alles niedergeschrieben, aber wir haben halt, wie gesagt, alle, wir haben die Regionalligen auf den einzelnen Kontinenten, wo halt Spieler sich halt über ein klassisches Ligasystem halt durchspielen, sich dadurch qualifizieren können für unsere Majors. Jetzt jüngst fand eins im November statt, das war das Montreal Major, und über die Majors sammeln die Teams dann halt Punkte, womit die sich für die Weltmeisterschaft im Februar qualifizieren können. Das Six Invitational. Das ist so das höchste Ziel dann, was du erreichen kannst, wenn du bei uns mitspielst. Ja. Chris, du hattest eine Frage. Ich hatte dich unterbrochen.
Nee. Ja, du unterbrichst mich ja nicht. Ich unterbrich dich, ja. Aber wir haben so viel über Support und ne, Ökosystem-Support und so gesprochen. Und ihr habt ja, glaube ich, auch relativ zeitig angefangen mit Ingame-Items, die dann, also, ne, womit ihr Teams unterstützt. Aber eben auch, die auch Team gebrandet waren zum Teil. Ne? Also das war ja nochmal, magst du da einfach mal, also ich verstehe, wir sprechen nicht über, wahrscheinlich kannst du jetzt nicht alle Zahlen offenlegen, aber magst du das System vielleicht mal ein bisschen erklären? Ja, und da genau.
Was mal Grenzen. Also was ich, genau. Welche Zahlen ich veröffentlichen kann, das sind auf jeden Fall die teilnehmenden Teams bei uns in unserem Partnerprogramm. Das Ganze nennt sich Rainbow Six Share. Das wurde jetzt auch im Zuge mit der Umstrukturierung von unserem Circuit auch nochmal angepasst. Wurde auch komplett geändert. Ich erzähle euch einfach, wie das neue 2025 aussehen wird. Das heißt, wir haben 20 Partnerorganisationen, die wir im Vorfeld über Gespräche bestimmt haben, die Teil davon sind, und diese Partnerorganisationen, das ist unter anderem sowas wie G2, Team Liquid, Paris Saint-Germain ist auch dabei, deren E-Sports-Team beispielsweise. Zwei müssen wir noch ankündigen, die sind noch nicht öffentlich, das passiert jetzt auch in der nächsten Zeit.
Das machst du jetzt hier live bei uns? Das ist ja Wahnsinn.
Das wäre cool, ne? Nee, kann ich leider nicht. Und ich weiß es selber nicht, um ehrlich zu sein.
Schön rausgeredet.
Aber ja, die Teams kriegen halt sozusagen eine Unterstützung über Ingame-Skins und haben da halt eine Beteiligung an den Revenues, was die Abverkäufe angeht. Also du kannst halt von den Teams dann beispielsweise eine Uniform kaufen, Waffenskins, sowas wie Team-Backcards und noch viel mehr, was jetzt in der nächsten Zeit angeht.
Kannst du mal, was mich interessieren würde, ich habe immer diese Gespräche, liebe Grüße gehen an alle Publisher dieser Erde raus. Ich verstehe, dass das sicherlich nicht unwesentlich viel Arbeit ist, für das Team dahinter das umzusetzen. Kannst du mir oder uns mal beantworten, wann fängt so ein Prozess an und wie lange dauert, bis er umgesetzt ist und wie viel Aufwand das ganz grob für euch als Unternehmen ist? Denn daran scheitert es meiner Meinung nach laut anderen Publishern öfter mal.
Also wir haben ein dediziertes Team, die ja halt an Rainbow Six Share arbeiten, und ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich weiß nur, dass es halt super viel Vorlaufzeit benötigt. Also ich denke es, also, ich glaube es sind sogar sowas wie 8 bis 10 Monate plus. Also Mindestvorlaufzeit. Ne, einmal, dass du halt wirklich dann alles halt auch regelst mit den Teams, dich absprichst, plus unsere Skins, natürlich sage ich das jetzt, ich denke, unsere Skins gehören zu den besten Skins, die wir haben in der ganzen Szene. Nein, alle Skins sind cool, keine Frage. Aber wir geben den Teams halt auch super viel Freiheit. Das heißt, dass wir den Teams ermöglichen und sagen so, hey, ihr könnt, wenn ihr jemanden kennt, einen coolen Designer, dann könnt ihr halt sozusagen etwas vorbereiten und pitchen, und das versuchen wir, so gut es geht, halt umzusetzen. Und das ist halt auch wieder super cool für mich, weil wir haben einen Community-Artisten, der ist auch mega bekannt in der Szene, Shoutout an Kobe, und er hat angefangen halt so den ein oder anderen Skin für das ein oder andere Team zu machen, Und jetzt ist er mittlerweile ausgebucht, weil alle Teams halt die Skin-Designs von ihm wollen.
Ob da jemand Bock auf den Job hat?
Ja, ich glaube schon.
Ja, aber es gibt halt einfach diese Leute, ne? Das ist, und also ich glaube, Counter-Strike hat das ja, also Valve hat das ja mit Counter-Strike auch einfach schon einfach komplett perfektioniert, finde ich, so mit diesen Workshops und wie es geht. Und wenn du dir so Leute anguckst wie Brock, der dann Hyperbeast macht, das ist halt einfach auch so ein episches Ding einfach in dieser Community, ne? Also da gibt's halt schon, kann mir gut vorstellen, dass du dich da einfach sehr gut etablieren kannst, wenn du also dich in Anführungsstrichen früh genug drauf spezialisierst. Mhm. Und ist ja auch ein schöner Revenue-Stream einfach, ne? Wenn es dann auch, also für dich als Artist einfach, ne? Dass dann Leute, die Teams dich irgendwie für sowas buchen.
Ja, es ist auch mega cool, wie sich einfach der Kreis dann wieder schließt. So, du bist halt auch wieder da, Fan vom Spiel, und du findest eine Affinität für dich selber, dass du halt anfängst, Sachen zu designen. Also angefangen hat er mit so Thumbnails für Creator. Und jetzt sind es halt Skins, die dann irgendwann mal ihren Weg in das Spiel finden. Und ich stelle mir das halt auch sehr belohnt vor, irgendwo, wenn du dann halt wirklich deine Kreation in einem Videospiel halt wieder siehst.
Fände ich, glaube ich, auch ziemlich geil, tatsächlich. Das dann irgendwie, vor allem zu sehen, dass Leute, also hat ja auch den Aspekt, ne, dass Leute das auch vielleicht dann noch schön finden und es auch benutzen und es gerne benutzen und es denen einfach auch viel gibt, ne? So, das ist ja nochmal das andere Level dazu.
Absolut.
Aber das ist ja auch grundsätzlich eine Frage, wie man Community einbindet, wie man auf Dinge aufmerksam macht. Was sind da eure Zauberformeln sozusagen, wie man eng an der Community dran ist, und welche, ne, welche Leute, welche Audiences geht ihr irgendwie an, und wie kommt ihr da, also wie macht ihr das?
Ich glaube, Kommunikation ist super wichtig. Kommunikation auf Augenhöhe, wirklich auch verstehen, was möchte die Community. Es ist halt ein ständiger Austausch irgendwo. Und was wir halt machen, beispielsweise bei unseren größeren Events oder bei dem Major oder auch bei dem SI, ist, dass wir versuchen halt auch super viel für die Leute vor Ort dann halt auch, denen halt auch anzubieten. So, wir laden halt CreatorInnen ein und bieten denen dann beispielsweise auch so eine Art Co-Streaming-Booths on-site, wie bieten denen Show-Matches an, wo die halt auch teilnehmen können, wenn sie wollen natürlich. Und halt auch viele weitere Aktivitäten. So, ich glaube, das ist halt auch, es hilft. Und was wir so als Feedback wieder bekommen, ist halt auch, dass die Leute halt auch super happy sind. Wir haben jetzt in Kanada beispielsweise, haben wir dann irgendwie sehr super spontan haben wir gesagt, so, hey, wir machen mal ein Creator-Foto mit allen, die jetzt hier sind von euch. Wer Lust hat, kommt einfach dazu. Und es ist ja nichts Großes per se, aber wir haben dieses Bild gemacht und alle waren so happy und haben dieses Bild dann auch für sich selber genutzt und konnten gleichzeitig dadurch halt auch nochmal mit den anderen CreatorInnen halt besser bonden und sich austauschen, weil du gleichzeitig auch so ein bisschen das Eis brichst.
Hundertprozentig. Kann ich nur eine kleine Anekdote zu erzählen? Chris und ich haben kurz schon mal dazu gesprochen, dass wir in dem Valorant-Ökosystem für 25 mit Teams zusammenarbeiten. Es ändert sich viel. Freaks als Lizenznehmer ist nicht mehr dabei und so weiter und so fort. Erstmal viel Veränderung für Menschen. Bedeutet, man hat viele Fragezeichen, Unsicherheiten und so weiter. Und man selbst glaubt ja oft, die Leute wissen schon ungefähr Bescheid oder die, ne, die, aber da auf Augenhöhe zu kommunizieren, wir haben auch nochmal so ein Video hochgestellt, habe ich so Management Summary genannt, haben wir auf Twitter gepostet über die offiziellen Kanäle und so. Und wie viele Leute einfach dann dankbar sind für Infos, wo alle denken, ist selbstverständlich, aber sie nicht komplett abgeholt waren vorher und du viel mehr Support kriegst von allen Seiten und weniger Hate, auch die Wahrheit, weil Leute das Gefühl haben, ey, die reden mal auf Augenhöhe mit mir und die erzählen mir, was so die Ideen dahinter sind oder warum sich Dinge verändern und wie die Wahrheit auch aussieht. Einfach mal ehrlich sein. Also
ja, auch Feedback. Feedback ist da super wichtig. Ne? Wir haben das in der Vergangenheit mit unseren lokalen Circuits halt auch so gemacht, dass wir gesagt haben, so hey, wir holen mal die Community auch an den Tisch und sprechen mit denen. Und was wollt ihr? Wie stellt ihr euch das vor? Weil natürlich können wir uns irgendwie in einen Meetingraum einschließen und halt philosophieren und irgendwelche Ideen auf ein Whiteboard oder so draufschreiben und das dann durchführen. Aber was halt die wichtigste Frage ist irgendwo, ist es das, was die Community auch will? So, kann die damit was anfangen? Wollen die das? Oder ist es denn nicht vielleicht ein bisschen zu verkopft? Ist es vielleicht nicht zu viel gedacht aus der Publisher-Richtung? Und deshalb ist halt, wie gesagt, dieser Feedback-Austausch, wirklich auch so Roundtables organisieren, die Leute einladen, mit denen halt sprechen und sich halt austauschen, Ideen halt gegenseitig pitchen. Ich glaube, dass da halt auch so die coolsten Dinge entstehen können.
Wie balanciert ihr das? Weil das klingt jetzt natürlich total schön. Ich meine, ist es ja auch und eigentlich ist es ja auch so, ich sag mal, relativ einfach, das Feedback zu bekommen, ne, weil Leute geben es dir ja auch wahrscheinlich gerne. Aber jetzt ihr als Publisher natürlich, ne? Also ihr habt einmal, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ihr habt die Publisher-Interessen, dann habt ihr natürlich eure E-Sports-Ziele und die Interessen. Mhm. Wie balanciert man das eigentlich alles dann? Und wenn ich jetzt sage, weißt du, ihr macht jetzt so ein Roundtable, ihr bekommt ganz viel Feedback, so, dann habt ihr da erstmal so einen riesen Haufen, habt ihr eure Ideen auch noch. Mhm. So, wie balanciert man eigentlich jetzt eine Prio-Liste und die Next Steps?
So gut es geht, ehrlich sein und transparent zu den Leuten, mit denen man spricht, denke ich. Also, dass man halt wirklich sagt, hey, natürlich habt ihr viele Ideen, aber wir können halt auch nicht alles davon durchführen. Wir können nicht sagen, wir sind jetzt beispielsweise in der Allianz Arena, weil ihr Bock habt auf die Allianz Arena. So, es muss halt irgendwo natürlich halt mit unseren Ressourcen und unseren Zielen halt zusammenpassen. So, das heißt, irgendwo müssen wir halt Feedback sammeln und wir nehmen das Feedback halt auf. Natürlich unter der Prämisse, und das kommunizieren wir dann halt auch, dass wir nicht alles zu 100% halt so durchführen können. Und das wird dann halt kommuniziert entsprechend.
Ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen, weil das ist auch das Gefühl, was ich habe. Ich sag immer so gerne, und ich bin da auch immer dann lieber nochmal auch einen Schritt offensiver gegenüber den Leuten. Ich glaube, das, was du gesagt hast, geht genau in die gleiche Richtung. Auch zu sagen, hey, es kann passieren, dass wir Fehler machen, die man vermeiden sollte, aber wir haben halt gewisse Möglichkeiten und gewisse Ressourcen und gewisse Menschen und Geld und alles, was dazugehört. Und manchmal ist einfach das Limit erreicht und dadurch entstehen Fehler. Und lieber mache ich den Fehler, als dass ich gar nicht erst probiere, weil dann brauchen wir gar nicht loslegen. Aber davon haben wir alle viel weniger. Ne? Dann gibt es das Produkt vielleicht einfach gar nicht, weil ich im Vorfeld schon sage, naja, ich bräuchte eigentlich, wir haben über Headcount gesprochen, einen halben Headcount mehr, damit das umsetzbar ist. Ganz einfach, Entscheidung treffen, ja, nein. Wenn ja, mit einer halben Headcount weniger, dann aber vielleicht auch sagen, hey, hier an einer anderen Stelle könnte es mal bremslich werden. Das ist dann die Realität, aber das ist das Risiko, das man eingeht, um dann etwas anderes auf die Beine zu stellen. Idealerweise erfolgreich, um dann den Headcount wieder zu bekommen. Auch das, irgendwo hat E-Sport auch mal angefangen oder auch alle anderen Themen, Sport, egal wo. Guck dir mal Nischensportarten an, die wir haben, da wie viel Passion von so vielen Menschen da drin sind. Damit dann ein paar wenige in der ersten Liga, keine Ahnung, Football, Basketball, Handball, Volleyball, alles was es gibt, da verdient ja, also die wenigsten verdienen viel Geld, muss man auch mal sagen, kann man relativ gut abzählen, Eishockey und so weiter. Aber wie viel Passion da drin ist, damit das dann überhaupt möglich ist. Also da wieder nur mein Blick auf die
Dinge. Definitiv. Ne, es ist auch, du hast es auch gerade angesprochen, ne? Das ist dasselbe wie wenn Fehler passieren oder wenn mal irgendwas wirklich nicht funktioniert oder schief geht. Und das passiert im E-Sports halt auch sehr häufig. Auch bei uns ist es in der Vergangenheit sehr häufig passiert. Wenn du auf einmal, keine Ahnung, du hast einen Regelbruch oder du hast einen Stream, der nicht ganz funktioniert oder halt Serverprobleme, ne? Das sind alles Sachen, die halt vorkommen. Und da muss man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Und dann ist halt die Frage, wie kommuniziert man das? Wie macht man so eine Art Schadensbegrenzung? Mein Credo ist halt auch da, dass man einfach offen und ehrlich auf die Menschen zugeht, weil ich denke, das verstehen die Menschen dann halt auch und können es halt irgendwo auch nachvollziehen. Und mit dem Ansatz, den wir auch jetzt die letzten Jahre lokal jetzt verfolgt haben, wie gesagt, in der globalen Rolle bin ich relativ frisch noch drin, haben wir auch gutes Feedback bekommen. Ich glaube, das ist wirklich die Kommunikation auf Augenhöhe dann mit der Community. Dass selbst, wenn auf unserer Seite mal etwas nicht funktioniert, dass wir sagen so, hey, hat nicht geklappt, das und das ist die Ursache, das und das lernen wir daraus und so machen wir es besser. Und ganz ehrlich, die meisten sind happy, wenn man so offen und ehrlich auf jemanden zugeht.
Ja, agreed, kann ich einfach nur sagen. Ganz genauso. Wichtiges Thema. Ich glaube, unterschätzen auch die Leute, die in charge sind. Auch ich manchmal selber denke mir so, ach, wenn die Leute schon irgendwie verstehen oder wissen, kann man sich selber denken, ist auch jetzt wirklich einmal eins zusammenrechnen, nicht die Wahrheit.
Ja, man sagt ja auch schon bei interner Kommunikation, ne, du musst das einfach so oft wiederholen, bis keiner mehr hören kann und dann weiter. Also ich glaube, so bei ein paar Themen, so da muss man einfach öfter drüber sprechen.
Immer also wieder erwähnt.
Ist einfach so, einfach bis du es nicht mehr hören kannst und dann wahrscheinlich noch ein oder zweimal.
Und das ist okay, das ist okay.
Ja, was steht bei dir an? Also wie geht es jetzt für dich so weiter? Was steht bei dir in nächster Zeit an?
Ja, jetzt erstmal Weihnachten. erstmal ein bisschen. Ja. Also
habt ihr einen guten Break? Also macht ihr auch komplett Pause oder wird es trotzdem noch anstrengend?
Das ganze Team von mir, das macht einen Break. In Frankreich, das Office in Frankreich, also ich arbeite remote mit, meine Kollegen sitzen alle in Frankreich, auch in Kanada. Aber ich arbeite aus Düsseldorf und remote, auch so Hybrid-Remote aus unserem Büro. Und das Spannende ist, Frankreich hat komplett geschlossen, Kanada glaube ich auch, Düsseldorf hat aber auf. Das heißt, mein ganzes Team ist off. Meine Kollegen, Kolleginnen aus dem deutschen Team, aus dem deutschen Marketing- und Salesbüro, die sind alle da. Mit denen werde ich auch ein bisschen Zeit so im Büro verbringen. Aber ich werde halt weiterarbeiten. Ich komme gerade aus einem längeren Urlaub zurück. Ich war in Vietnam für ein paar Wochen. Konnte also so ein bisschen chillen, ein bisschen runterkommen nach dem Major. Das heißt, jetzt Weihnachten nutze ich einfach, oder die Zeit zwischen den Jahren nutze ich einfach dafür, um so ein bisschen Dinge vorzubereiten, ein bisschen was aufzuarbeiten, aufzuräumen, so der Klassiker, wenn es so ein bisschen ruhiger ist. Bei uns ist es halt auch, nach dem Event ist vor dem Event. Jetzt im Februar steht das Six Invitational an, unsere Weltmeisterschaft, was irgendwo halt auch unser größtes Event ist, was wir dann haben, was dann so stattfindet. Und wo wir halt auch super viel vorbereiten müssen und daran arbeiten werden. Aber ja, das steht bei mir an. Was gibt's bei euch so?
Ich wollte nämlich gerade sagen, so, ich fühle das total, ne, weil ich mache das ähnlich. Wir machen zu tatsächlich. Ja. Aber man nutzt die Zeit dann halt, ne? Da kannst du mal alles in Ruhe aufarbeiten. Du kannst mal so, also Inbox Zero schaffe ich nicht, aber du kannst halt mal, ja, aber du kannst die Themen, die so aufgelaufen sind, die man sich immer so ein bisschen verschiebt und sagt, ist jetzt nicht kritisch, man kann das mal alles in Ruhe wegmachen, ne? Man kann sich mal einen Plan machen. Das ist auch mal die Zeit, weißt du, sich mal wieder an so ein Whiteboard zu stellen und mal Dinge aufzumalen oder so, ne? Also, das mache ich total gerne. Da nehme ich mir einfach viel zu selten Zeit für. Und sich dann nochmal aufzustellen, so, ey, was sind eigentlich meine Ziele fürs Jahr? Und das ist immer bescheuert, dass man diese Jahresgrenze nimmt, weil die Projekte, weißt du, die stoppen ja nicht, ne? Also ist ja nicht so, dass du sagst, das Jahr ist vorbei, es muss alles fertig werden. Ja. Aber man kann einfach nochmal Dinge sortieren, so. Und da freue ich mich halt auch ganz massiv drauf.
Aber warum du es am Ende des Jahres machst, ist ja ganz simpel. Das ist genauso wie, selbst wenn man kein Fan von Weihnachten ist oder der Tradition dahinter oder, weiß ich nicht, irgendwelche religiösen Feiertage oder so, man wird gezwungen, da einen Stopp reinzusetzen, weil alle dort einen Stopp machen, weil das halt natürlich vom System so vorgelebt wird. Und das finde ich immer sehr gut, weil dann sind wir alle mal gezwungenermaßen kurz bei einem Ruhepunkt sozusagen.
Ja, aber das, die Projekte stoppen ja nicht. Also du kannst ja auch einfach sagen, wir machen jetzt zwei Wochen Pause und wir gehen dann weiter, wir machen danach weiter.
Ja, ja,
ne?
So. Aber das Ding ist, keiner muss ein schlechtes Gewissen haben, weil in der Regel zwischen Weihnachten und Neujahr in unserer Branche zumindest alle mal kurz den Stift fallen lassen und keiner sagen kann, wie, du hast da nicht gearbeitet, weil einfach alle mal kurz.
Die armen Operations-Leute, die da sitzen und arbeiten und sich jetzt denken, ey, du Arsch.
Na, komm, also die meisten. Also
ja, ist ja richtig.
Ja, ja, ne? Also das ist, also da habe ich, ich erinnere mich heute noch an ein Meeting heute Morgen, da hat noch jemand gesagt, auch wegen der Liga, ich habe gesagt, ey, weil dann ging es dann um Content und so, zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich gesagt, ey, ne, jetzt muss ich hier mal den Chef raushängen lassen. Das ist jetzt hier mal kurz die Zeit, wo meine Leute mal nicht arbeiten. Und wenn ihr irgendwas braucht, meldet euch bei mir und ich überlege mir, wie die Lösung aussehen kann. Mhm. Aber, ne, also selbst hier so Michael Bister oder so, den kennt ihr, glaube ich, beide. Mhm. Da habe ich gesagt, der arbeitet immer viel und gerne und der wird auch wahrscheinlich sofort Ja sagen. Aber da muss ich ja die Leute mal vor sich selbst schützen. Ne, das gehört ja dann auch mal mit dazu. Ja, wichtig.
Ich habe sehr lange dafür gebraucht, das genauso zu akzeptieren, aber ich merke halt auch, wenn du, mal ehrlich, also du hast ja immer Leute, die, keine Ahnung, ne, gefühlt 16 Stunden am Tag arbeiten, fragst dich manchmal, wie das gehen soll, aber wenn du jetzt einfach sagst, so, du hast viele Leute, die einfach lange durcharbeiten, ne, dann ja, ich mache jetzt keinen Urlaub, weil, und ich glaube, wenn du dir aber nicht mal so ein Wochenende nimmst, ne, ich merke halt so, ich arbeite einfach viel effizienter und ich erreiche halt einfach auch viel mehr, wenn ich mir einfach mal eine Ruhephase nehme und dann wiederkomme, mit einem frischen Kopf an Sachen gehe, weil irgendwann steckst du ja so im Tunnel. Da habe ich halt lange für gebraucht. Ne? Für mich war lange immer so, nee, ich muss durchknüppeln. Und mittlerweile bin ich auch total entspannt zu sagen, ich gehe jetzt einfach abends mal früh ins Bett oder ich lasse auch mal den Stift früher fallen und kümmere mich da morgen drum, weil mit einem frischen Kopf geht es in der Regel dann einfacher.
Das muss man wirklich, also das Thema sollten wir irgendwann mal besprechen. Muss ich auch selber immer mal, also wir haben ja Diskussionen auch, ne? Also normalerweise 10 Stunden max, aber for real, früher war es ganz wild, mittlerweile 12 Stunden und dann guckt man schon, dass man eine Lösung findet. Und klar, an einer Stelle kann man sich das auch mal irgendwie, kriegt man es irgendwie hin, mal auch Schichtarbeit zu machen. Wir haben jetzt irgendwie ein 10-Tages Age of Empires Event. Da gibt es halt 2 Teams. Das eine macht die ersten Tage, das andere die anderen Tage. Aber das ist schon, ich persönlich nenne es Luxus, ist es aber jetzt nicht in der wahren Welt. Aber kann sich auch nicht jeder, da geht es gar nicht um Geld, aber hast du überhaupt diese Leute zur Verfügung, damit du 2 Teams daraus bauen kannst, die dann die gleiche Qualität auch leisten können und so, ne? Also darüber müssen wir auch mal irgendwann sprechen. Das ist ja dann auch ein bisschen in unserer Branche, ob es gut oder schlecht ist, will ich gar nicht bewerten, ist selbstverständlich bis zum gewissen Maß, ne? Also Weil's.
Aber das ist was, und aber ganz ehrlich, das ist ja was, das ist ja nicht industriegebunden, das, also das ist dann Eventindustrie und nicht E-Sports-Industrie. So, ich glaube, wenn du dir Leute anguckst, die generell so große Events bauen, aber das ist ja überall das Gleiche.
Wenn du ein Stadion-Event machst, nein.
Genau. Aber ich sage nicht, dass das gut oder richtig ist.
Genau, oder irgendeine, also auch da, Cebit, Gamescom, keiner arbeitet 8 Stunden. Ich frage mich immer, ja.
Aber ich kann dir sagen, dass das, da musst du mal über andere Länder sprechen, wenn Events zum Beispiel in Amerika stattfinden, wo die Union irgendwie mit ins Spiel kommt.
Ja,
die
Union, Alter, Las Vegas.
Brudi, die haben da ein Auge drauf, ne? Da kannst du, da ist das halt nicht so hier, wie der Alex das macht, ne? Da ist aber schon richtig zack drauf.
Aber jetzt, ohne es besser zu wissen, guter, fairer Punkt, weil als ich damals ein HSC in Vegas geplant habe, da war nämlich Union und so ein Riesenthema. Für meine Leute kein Problem, für die Leute, die wir als Freelancer reinholen, ein Riesenthema. Aber wenn ich jetzt an die BlizzCon denke, kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendjemand auf irgendwas geachtet hat. Also, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben.
I don't know.
Ne? Aber ja, total. Aber ja, die Realität ist auch, bei den meisten, wir kennen alle diese ganzen Conventions, auf denen wir sind. Egal, Paris Games Week, wie das alles heißt. Cebit, ich weiß noch, in irgendwelchen random Häusern von Menschen geschlafen. Um 5.30 Uhr aufstehen, um 7.30 Uhr irgendwie dort sein, um, keine Ahnung, 10 Uhr wieder zu Hause. Abends. Da hat auch keiner hinterfragt, hat ja keiner irgendwas gesagt. Das war dann.
Ja, aber weil alle immer genug Pause gemacht haben.
Ja, genau. Absolut.
Ja? Ist aber fairerweise auch, und dann müssen wir das gar nicht also vertiefen, aber ist ein wichtiger Punkt. Ist auch immer eine Frage des Umsatzes und des Geldes, das du zur Verfügung hast, ne? Wenn du jetzt ein kleines Unternehmen bist und sagst, ey, wir wollen uns hier aber irgendwie etablieren und wir wollen dies und das machen, und du hast halt die Mittel noch nicht zur Verfügung, dann sieht das auch wieder anders aus, ne? Und ich sage jetzt nicht, dass das dann besser ist, das zu machen.
Ja.
Aber ich glaube, so diese Leichtigkeit, mit der man das nimmt und diese Verbesserung, hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wer macht das mit welchem Backing.
Das, pass auf, bringe ich ganz konkretes Beispiel, dann können wir, wenn ihr wollt, auch dazu aufhören. Aber wir haben dieses Jahr, was haben wir noch? 24, ne? März. Im März haben wir ja die Gamescom LAN das erste Mal gemacht. Jetzt müsst ihr euch ja vorstellen, das war kein Event bei Erstveranstaltung, ohne dass man so dieses Event schon mal selber gemacht hat. Also das erste Mal so eine Veranstaltung gemacht mit unserem Partner aus der Schweiz, die haben mehr Erfahrung, aber auch für die, Neuland, Deutschland, nicht Schweiz und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir, bisher nichts drüber reden, 20 Stunden teilweise am Tag gearbeitet. Ich habe da Tische aufgebaut wie Loch und Löcher. Und
ich habe deine Storys gesehen.
Ah ja, stimmt. Ja, Geist, wenn man das verfolgt hat, kann man ja zusammenrechnen, wie viele Stunden man ungefähr da gemacht hat. Morgens um 5 teilweise raus aus dem Gebäude. Und ja, muss ja nichts vormachen, das waren keine 8 Stunden. Ne? Also so, aber wo ich gemerkt habe, ich habe mich selbst schon sensibilisiert, ich habe das natürlich nicht von meinem normalen Personal erwartet, logischerweise, aber was ich auch bei mir im Hinterkopf drin hatte, was habe ich jetzt schon gesagt für die nächste Veranstaltung, auch zu unserem Core-Team, also Top-Management, wir brauchen auf jeden Fall noch so 3-4 kranke Motherfucker, die so eng in meinem Freundeskreis sind oder Familienkreis oder die ich, wo ich weiß, dass die kein Problem damit haben, die jetzt nicht das als normalen Job machen, einfach nur, wo ich weiß, die ziehen mit mir bis zum Ende durch. Weil das kann ich ja nicht von meinem normalen Angestellten verlangen, möchte ich auch überhaupt gar nicht. Aber ich weiß, ich brauche das. Auch das ist die Realität. Ich weiß, wenn es wachsen soll, wenn so ein Projekt skaliert und du willst erfolgreich sein und das soll geil sein, die Leute vor Ort sollen eine geile Zeit haben, du brauchst ein Kernteam an Leuten, die krank in der Rübe sind, die sagen, ich ziehe das mit dir durch. Weil sonst wird es nicht funktionieren. Kann mir keiner erzählen, außer du hast zu viel Geld auf der Straße liegen, ist nicht der Fall, damit du es finanzieren kannst. Ist einfach niemals der Fall. So, das nochmal kurz zu meinen 2 Cents.
Alex.
Alright.
Alex, was hast du noch auf dem Herzen, dass du vielleicht noch loswerden willst, worauf wir dich nicht angesprochen haben oder irgendwas, was wir völlig unterschlagen haben, worauf du aber besonders stolz bist, dass du mit der Welt teilen möchtest?
Puh, gute Frage. Nö, eigentlich wirklich, ich habe nichts weiter zu teilen. Ich bin mega happy, hat mich super gefreut, mit euch zu schnacken, mit euch zu sprechen, über alle möglichen Themen. Ich habe das Gefühl, wir hätten auch ewig weiterreden können.
Easy.
Das können wir immer, ist das Problem.
Nö, ich wünsche euch einfach nur schöne Weihnachtstage, eine schöne Zeit.
Ja, so schnell kommst du hier nicht raus, mein Freund. Die wichtigste Frage kommt ja noch.
Okay.
Mit wem müssen wir denn hier unbedingt mal sprechen?
Gute Frage. Ich habe mir ein paar Folgen oder einige Folgen, ich verfolge euren Podcast schon lange, ich habe nicht alle Folgen gehört, deshalb weiß ich nicht, wen ihr schon alles da hattet, aber wen ich mir hier gut vorstellen kann, ist einmal die Maxi Gref von Xbox.
Mhm.
Ich glaube, dass sie ist halt eine Powerfrau in allem, was sie macht, und sie kann auf jeden Fall, glaube ich, super gute Insights geben, so was Xbox angeht und Gaming. Und zweitens, mein servo-kroatischen Bruder Alexander Kovacevic. Weiß nicht, ob ihr ihn schon mal hattet von der Fuse.
Nee.
Ja, die beiden, definitiv.
Nice, sehr gute Empfehlung. Sehr gute Empfehlung.
Ja, super. Ja. Das notieren wir uns.
Johannes, hast du noch zugehört?
Nee, Johannes ist nicht da, genau. Ich würde nämlich gerade sagen, das notieren wir uns auf unserer imaginären Schreibmaschine. Aber nee, das notieren wir uns tatsächlich, weil es ist super. Machen wir auch so. Ja,
cool, Leo.
Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist jetzt 21 Uhr, ne? Danke, dass du dir so spät Zeit genommen hast an einem Mittwochabend.
Mir, danke,
dir auch frohes Fest. Komm gut ins neue Jahr. Ich weiß, diese Folge wird ausgestrahlt im Januar. Sorry für die Confusion. Komm gut rein, dir entspanntes Arbeiten und einfach danke.
Ja. Vielen Dank, ey, danke euch. Und ja, schöne Weihnachtszeit, Merry Christmas an alle. Auch im Januar nochmal zurückdenken.
Frohes Neues, alle, die jetzt hier
in dem Sinne. Und Grüße an die Muttis.
Genau, Grüße an alle. Ja, Mutti ist und bleibt einfach die Beste. Was soll ich sagen?
Einfach Liebe.
Confirmed.
Ja, ist nicht mehr als Liebe, geht nicht. Tschüss.
Ciao. System shut down.